Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So schön, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich in dieser Folge ganz besonders, weil das ist eine super, super, sonder, mega besondere Folge. Ich habe mein allererstes Interview gemacht und dann noch mit einem wahnsinnig hochkarätigen Gast, nämlich niemand Geringerem als Volker Mehl. Volker Mehl, vielleicht hast du von dem schon gehört, wenn du dich ein bisschen mit Ayurveda beschäftigst. Er ist der erfolgreichste deutschsprachige Ayurveda-Autor mit 70.000 verkauften Büchern. Wirklich der angesagteste Koch, der mit Koch- und Ernährungskursen und Kochbüchern berühmt geworden ist, wenn man so will. Der eine Ausbildung anbietet mittlerweile zum Koch- und Ernährungscoach, der ein neues Kochzentrum eröffnen wird, in Kürze wahrscheinlich in Kassel, in seinem neuen Lebenszentrum und ein unglaublicher Quell an Information und Inspiration, was Ayurveda in seiner Ganzheitlichkeit angeht. Ich freue mich ganz besonders, ihn jetzt aktuell dabei zu haben, weil er sich so ein bisschen in der letzten Zeit in die neue Richtung bewegt hat. Nicht nur Kochen und Gewürze und so weiter weiterzugeben, sondern insbesondere auch mit seinem neuen Buch beschäftigt ist, was jetzt gerade aktuell rausgekommen ist, nämlich der Personal Trainer der Seele. Link dazu findest du auch in den Shownotes und wir gehen echt in diesem Interview auf so wahnsinnig viele Bereiche ein. Wir gehen darauf ein, wie du aus Dogmatismus zu einem und einem zu hohen Anspruch, vielleicht kennst du das, rauskommst, Entschuldigung, und machen da sogar eine powervolle Übung, die du für zu Hause anwenden kannst. Außerdem sprechen wir über grüne Smoothies und warum die dir vielleicht nicht gut tun oder zumindest was Ayurveda dazu sagt. Wir beschäftigen uns mit den vier Grundprinzipien aus dem Ayurveda und wie du die auf die Straße bringst. Außerdem, wie du als Ayurveda-Neuling super den Einstieg finden kannst und wieso Ayurveda nur ein kleiner Teil, Ernährung nur ein kleiner Teil von Ayurveda ist und was noch alles da drin steckt für dich. Wie Ayurveda und Yoga zusammenhängen. Wir machen noch eine super Übung zum Thema Achtsamkeit im Laufe des Tages und wie da tatsächlich dein Stoffwechsel funktioniert und warum es diesen tollen Spruch gibt, du bist nicht, was du isst, sondern das, was du verstoffwechselst, wie diese ganzen Zusammenhänge sind. Also es steckt echt wahnsinnig viel da drin. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit dem Interview und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Viel Spaß! So, jetzt sind wir hier, wie neulich, ich habe das vorhin schon angekündigt, wir sind im Pantera-Yoga-Studio in der Mädchenumkleide und machen jetzt den Podcast. Volker Mehl und ich,
ja,
es ist großartig, dass du da bist, voll schön, dass du aus Kassel, in der Nähe von Kassel, wo du jetzt rausgezogen bist, hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt, den Weg nach Hamburg gemacht hast. Ich glaube, du bist auch hier, weil du wieder Ausbildung hast am Wochenende, voll schön, mit Astrid, deiner rechten Hand oder linken Hand, man weiß es nicht.
Sowohl als auch, ja.
Hier und genau, ich freue mich total, jetzt mit dir mal in die Tiefe einzusteigen. Ich habe wahnsinnig viele Fragen.
Okay,
wir,
alle raus damit.
Genau, wir legen los. Das allererste, was vielleicht mal ganz schön ist, weil vielleicht kennen dich noch nicht alle. Man weiß es nicht so genau, aber vielleicht kennen dich nicht alle. Du hast ganz viele Bücher geschrieben, 70.000 habe ich auf deiner Homepage gesehen, hast du schon verkauft? Ist ja eine total krasse Zahl.
Ja, also aktuell, es sind jetzt sind jetzt aktuell veröffentlicht, yeah. Zwei kommen dieses Jahr noch dazu.
Mega. Und
ja, also das hat sich dann einfach so...
Hat sich so ergeben,
hat
ne?
Hat sich so ergeben,
ja. Genau, was mich total interessieren würde als allererstes Mal, wann ist Volker Mehl in seinem Leben auf Ayurveda gestoßen? Wann war das genau? Wie ist das passiert? Und wann hast du so richtig Feuer gefangen und entschieden, ich mache jetzt da einen Beruf draus? Weil du hast ja wahrscheinlich nicht als kleiner Junge gedacht, ich werde jetzt mal irgendwann Ayurveda-Koch, sondern es gab ganz wahrscheinlich ja kleine Umwege. Das würde mich mal als allererstes interessieren.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja den netten Spruch, Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
Ja,
das ist ja
super.
Klar, es ist so ein typischer gebrochener Lebenslauf. Also explizit mit Ayurveda in Berührung gekommen, das war so in den 2000er Jahren ungefähr. Also es ja, der Weg dahin, also sag mal, grundsätzlich war ich schon immer mehr der Typ, der sich dafür interessiert hat, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Ja. Also Vektorenrechnung war jetzt nie so mein Thema.
Auch willkommen im Club für dich. Ja.
Lag auch so ein bisschen daran, mein Dad war so eine Art Hausmeister in der Kirchengemeinde. Mhm. Das heißt, ich bin im positiven Sinn gut katholisch aufgewachsen.
Okay, oh, das hört man selten.
Und
schön.
Ja, du kannst ja auch Spiritualität von Kirchensteuer trennen. Ne? Also
definitiv, auf jeden Fall.
Und die Idiotendichte ist überall gleich hoch, im Vatikan wie im Buddhismus. Also ja. Ich hatte halt so den Zugang dazu, die Kirche war auch mein Spielplatz. Ne? Also ich durfte halt Dinge da drin, die keiner durfte, Tretroller rumfahren, Fußball spielen. Und deshalb war das für mich nie was Negatives. Ne? Das war immer positiv belegt bei mir. Und ich fand es schon spannend, irgendwas halt auch wie Kirche und oder wenn so Prozessionen waren und Weihrauch voller Trara, das war irgendwie was, da hatte ich irgendwie Zugang dazu. Mhm. Und dann kam aber faktisch noch dazu, dass mein Dad relativ schwer krank war. Mhm. Der hatte eine relativ seltene Verbindung von Knochen- und Blutkrebs. Mhm. Und die Diagnose damals war noch nach dem Motto 6 Monate, da wurden aber noch 11 Jahre draus.
Okay.
Weil er von einem Arzt behandelt wurde in der Nähe von Darmstadt, wo ich auch aufgewachsen bin, der so auch mit alternativen Methoden gearbeitet hat. Also ein klassischer Heiler, der sagt, es gibt Dinge auf der Welt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber wenn es hilft, dann muss es gut sein.
Ja.
Und dann habe ich relativ viel dazu gelesen, noch nicht unbedingt Ayurveda, aber alles, was ich so über alternative Heilmethoden in die Finger kriegen konnte und wusste schon, das fasziniert mich, aber ich hatte jetzt nicht so den wirklichen Zugang, was soll ich denn damit anfangen? Und dann nach dem Abi so ein bisschen planlos rumstudiert und habe aber relativ schnell gemerkt, Studium ist jetzt irgendwie auch nicht so mein Thema. Also das Hochtheoretische in Bibliotheken rumgesitze, das war mehr so irgendwas Handfestes wollte ich machen.
Ja.
Naja, und nachdem mein Dad dann gestorben war 2001, habe ich erstmal ein bisschen was... weil ich sagte, okay, jetzt mit 24 mental auf Hartz IV vorbereiten, das ist jetzt irgendwie auch nicht. Und habe dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, was handfest ist in Anführungszeichen, und wusste aber genau, das ist nicht so das Ende vom Weg. Und habe dann weitergesucht, habe verschiedene andere Ausbildungen gemacht, Qigong, Klangschale, Dawn Preuss und bin dann zum Ayurveda gekommen. Mhm. Und da hat es dann irgendwie Klick gemacht und habe sofort nach dem ersten Wochenende gemerkt, das ist so genau mein Ding, weil alles, was mir wichtig ist im Leben, hast du eigentlich im Ayurveda. Es ist auf der einen Seite hochspirituell, aber es ist auch wahnsinnig pragmatisch.
Ja.
Und das hat mich im Ayurveda auch überzeugt. Ich habe vieles andere ausprobiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich in Indien auf dem Berg saß und mich hat der Blitz getroffen und gesagt, so, ab jetzt nur noch Ayurveda. Ich habe einfach gemerkt, das spricht mich an und es ist logisch, es macht Sinn und es funktioniert.
Yeah,
und das
total.
Hat mich dann von Anfang an gepackt und habe dann nochmal so ein bisschen hin und her überlegt. Und so der wirkliche Cut war dann 2009.
Mhm.
Da bin ich dann weg aus Südhessen, habe mich dann so aus allen Strukturen gelöst, was ich dann so hatte.
Okay, großer Bruch.
Und bin dann mit einem Startkapital von 325 Euro nach München.
Richtig große Investition.
Ja. Und hatte aber ein paar Kontakte in München und habe mich dann mit allen möglichen Jobs, also Nachtportier, Yoga-Retreats bekocht und so ein bisschen über Wasser gehalten, weil ich einfach nur wusste, egal was drumherum ist, habe bei einer Freundin, die hat ein kleines Atelier im Glockenbach da auf einer Couch gepennt. Eingebaut zwischen Farbdosen und ihren Bildern. Und das war mir aber alles egal. Weil ich dachte, ich will nur noch mit dem Ayurveda was machen, egal wie. Und dann hat er mich einen Verlag angeschrieben, 2010. Dann kam 2011 das erste Buch. Und dann ging es gefühlt...
Koch dich glücklich.
Genau.
Ja.
Und dann ging es gefühlt ein kleines bisschen...
Bergauf.
Leichter. In Anführungszeichen. Ja. Wobei jetzt im Prinzip... ich sag meinen Leuten auch immer in der Ausbildung... Eure Leidenschaft darf nie davon abhängen, ob du es einmal zählst oder 1000.
Yeah,
also, ob du jetzt ein Buch hast oder 10 oder 15 und wie viele Leute auch immer das kaufen, das darf ja nie ein Indikator sein. Du stehst dir jetzt morgens nicht auf und sagst, oh scheiße, heute nur 100 Bücher verkauft, kein Bock auf alle wieder. Am nächsten Tag 1000 Bücher verkauft, super viel Bock drauf. Wenn dich ein Thema wirklich packt, dann ist das ja frei von diesem.
Ja, da kommt ja auch Commitment rein, einfach dran zu bleiben für weitergehen. Total cool.
Ja.
Schön. Und dann, dann hast du immer mehr Bücher geschrieben und dann irgendwie die Ausbildung dazu genommen und ganz viele Kochkurse gemacht und bist ins Fernsehen gegangen.
Ja, also mit den Kochbüchern hat er auch, es ist jetzt eine relative Häufung, irgendwie in 6 Jahren 9 Bücher.
Ja.
Lag auch faktisch daran, dass mich die Bücher auch irgendwie finanziert haben.
Ja.
Also,
ja, ist doch super, kann ja auch mal andersrum sein.
Ja, also das war einfach, weil ich bin jetzt nicht so der große Betriebswirtschaftler und mache auch viele Dinge so aus dem Bauch raus. Mhm. Und deshalb lag das auch, weil das ist auch mit dem Grund, dass ich einfach mal gesagt habe, okay, ich mache jetzt ein Buch, weil ja. Der Vorschuss, der sichert mir wieder irgendwie ein paar Monate.
Ja.
Und das hat sich dann auch so ergeben, dass die Verlage gesagt haben, würdest du, hast du Bock? Und dann, das sind ja Dinge, wenn du einen Weg konsequent weiterverfolgst, dann verändert sich ein bisschen deine Aura, deine Ausstrahlung auch, ja. Dann finden das Leute irgendwie spannend, ja. Und dann klar kam das ein oder andere auch mal im Fernsehen dazu und jetzt gerade hier bei Hamburg 1 ist ein cooler Sender, weil auch der Redaktionsleiter, der Jörg, ist Yogalehrer.
Ach, wie cool.
Und deshalb war der Zugang, also die großen Sender, ARD, ZDF, hatte ich gemerkt, die tun sich ein bisschen schwer.
Ja.
Mit so Themen im Zweifelsfall setzen sie dann, genau, wenn es hart auf hart geht, setzen sie doch lieber auf die Karte Grillen und Volksmusik.
Ja.
Und das ist eben bei so einem Sender, der direkter ist. Und
ja. Wenn
du eben auch einen hast, der Yoga-Lehrer ist.
Ja, sensationell, voll cool.
Und was natürlich auch fürs Ayurveda cool ist, dass man jetzt auch ein Forum hat und sagt, ja. Okay, man kann das Thema Ayurveda und auch gerade vegetarisch, weil es ist faktisch das erste vegetarische Kochformat, auf eine entspannte Art nach draußen bringen. Und
ja. Hauptsache,
auf welchem Weg auch immer die Leute erfahren von Ayurveda.
Ja,
das ist total. Eigentlich die Hauptsache.
Ja, das ist was ich sowieso total bewundere oder wo ich dir auch sehr dankbar darüber bin, dass du ja Ayurveda einfach mehr in die Medien bringst, also auf eine unkonventionelle Art und Weise, weil das war ja total lange ein totales Nischenprodukt, wenn man so will, oder ein Nischenaspekt irgendwie hier in Deutschland zumindest, oder ich vermute mal in der gesamten westlichen Welt, als ich das erste Mal vor 10 Jahren angefangen habe mit so einer Ausbildung, da dachte, ne, vielleicht noch Ölmassage oder so, ne, wusste noch niemand. Deswegen ist es total toll, dass du das so salonfähig machst. Dann leistest du ja auch einen Beitrag für alle, die mit Ayurveda was zu tun haben.
Ja, also
ohne das vielleicht zu wollen, aber es lässt sich ja gar nicht ändern. Das ist super.
Ja, also letztendlich ist es ja auch, wie ich sage, ich mache hier einfach nur, ich habe irgendwann geschworen, ich mache keine Sachen mehr, wo ich keinen Bock mehr drauf habe. Und wenn das Leute spannend finden, ist das natürlich schön.
Ja.
Es gibt ja auch Leute in der Ayurveda-Szene, die regen sich drüber auf und sagen, okay, der Mehl macht alles, aber kein Ayurveda, weil da geht's nicht um Doshas und dann nutzt auch mal Petersilie und so. Also so
gut.
Aber
wie gehst du damit um? Das würde mich auch mal interessieren, weil so in einigen Bereichen, also ich finde die Kochbücher auch super, in einigen Bereichen gehst du ja auch tatsächlich weg, also machst du so einen mutigen Schritt weg von dem, was ganz traditionelle Ayurveda-Menschen sagen würden. Wie gehst du damit um, wenn du dann da so mit konfrontiert wirst, denen es nicht gefällt?
Ja, also sag mal, das ist ja, Gott sei Dank leben wir in einem Land der freien Meinungsäußerung. Und jeder hat das Recht auch zu sagen, was er denkt. Und natürlich kann ich es nachvollziehen, wenn du so orthodox unterwegs bist mit dem Ayurveda, dass viele Dinge, die ich dann da draußen mache, erstmal Leute für den Kopf stößt und sagt, okay, das ist jetzt kein klassisches Ayurveda. Wobei dann ist immer die Frage, was ist die wahre Lehre?
Ja.
Also,
total schön.
An was hältst du dich jetzt? Und ich finde es immer sehr gesund, wenn man bei all dem, was man macht, noch einen gewissen Abstand hat.
Mhm.
Ja? Also ich bin wahnsinnig fasziniert von der Methode und kann mir auch nichts anderes vorstellen. Aber am Ende des Tages finde ich es immer sehr heilsam, auch für dich, wenn du in der Lage bist, das auch von außen nochmal zu reflektieren. Weil ich bin jetzt kein anderer Typ, der vor 15 Jahren noch, hatte ich auch mal eine kleine Versicherungsagentur, weil ich gelernter Versicherungskaufmann bin. Also ich bin ja noch derselbe Typ, der vor 15 Jahren den Leuten Autoversicherungen verkauft hat.
Mhm.
Nur es ist jetzt was anderes, wenn ich an der Tür klingel und sage, guten Tag, wollen Sie eine Autoversicherung oder ich würde gern für Sie kochen. Ne? Das ist,
ja. Die
Reaktion ist andere, ist anders, aber ich tief drin bin ja auch noch derselbe Typ.
Und
ja. Ich bin ja damals nicht angetreten und sagen, so, ich will die Ayurveda-Welt revolutionieren. Das hat sich dann einfach so entwickelt und
ja.
mir geht es vor allem darum, weil die Methode ist eben so faszinierend, dass die möglichst viele Menschen einen Zugang dazu haben.
Ja.
Wenn sie dann sagen, okay, das ist mir nicht orthodox genug, dann gibt es ja genug andere Möglichkeiten. Ja. Aber das war ja das Problem vom Ayurveda jahrelang. Meinen damaligen Verleger haben auch viele Kollegen für verrückt erklärt, wie er Kochtisch Glücktisch gemacht hat. Weil die auch dachten, der hat Geld zu verbrennen. Er sagt, weil kein Mensch wird dieses Buch kaufen, weil der Ayurveda-Markt damals tot war. Die Bücher haben wie Blei in den Regalen gelegen. Weil wenn du als Normalsterblicher so ein typisches Ayurveda-Buch aufgemacht hast, nach zwei Seiten bist du wieder ausgestiegen, weil du gedacht hast, wer um Gottes Willen soll das jemals verstehen? Und deshalb finde ich es jetzt einfach schön, dass viele Leute den Zugang dazu haben, weil es ja auch ein Thema ist, wenn man sich da draußen umschaut. Viele Trends fangen langsam an, sich zu überleben. Man hat das ein oder andere mal ausprobiert. Aber Ayurveda hat vor 5000 Jahren funktioniert und wird in 5000 Jahren auch noch funktionieren. Deshalb ist es angenehm ideologiefrei, filmisch und auch trendbefreit. Und das, vor allem, es kann den Leuten wirklich helfen.
Ja.
Also da kann man sich heute selbstbewusst hinstellen und durfte ja auch 2 Jahre Kochkurse an die Charité geben, dass man wirklich sagen kann, Ayurveda hat die Kraft zu heilen. Und ist nicht nur ein kurzfristiger Trend, sondern aufgrund der Erfahrung kann Ayurveda wirklich die Welt ein Stück besser machen und kann vielen Menschen helfen, die jahrelang Leidensdruck hinter sich haben, mit so einfachen Dingen wie warmes Frühstück und Kurkuma-Wasser. Klingt erstmal doof und viel zu einfach.
Ja, da würde ich jetzt gerne aber tatsächlich noch ein bisschen weiter rein, weil was mich nochmal interessieren würde, oder was viele ja denken, nach wie vor, der Ayurveda ist halt nur Ernährung. Oder einige denken, ne, weil es gibt dann irgendwie ayurvedische Restaurants, oder andere denken, das sind irgendwie nur Wellness-Veranstaltungen in irgendwelchen Spas oder Kurhotels. Es ist ja noch, wie wir beide wissen, natürlich noch eine ganze Menge mehr. Das ist ja eine ganze Philosophie, die dahinter steht. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Das ist auch das, was ich mit meinen Teilnehmern immer bespreche, dass es wirklich darum geht, es zu vereinfachen. Und es geht darum, dass du deinen Weg findest und dir das rauspickst, was funktioniert. Deswegen finde ich es total super, dass du da so wenig dogmatisch mit bist, weil das entspricht meiner Herangehensweise sehr. Und es gibt ja diese Dinacharya-Prinzipien, also wie sind die Tagesroutinen, was sind die Prinzipien im Alltag, die du integrieren müsstest oder tun könntest, um dich mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Grenze, an die meine Teilnehmer oder in der Community immer wieder stoßen, ist, dass sie das dann, wenn man diese Bücher aufschlägt, erstmal irgendwie quasi einen Katalog kriegt von, du brauchst 5 Stunden, bevor du überhaupt mit dem Tag anfangen kannst. Wie setzt du das um? Und sag doch mal, wie ist so ein typischer Dinacharya-Tag? Was sind deine Routinen, wie du in den Tag startest, die einerseits die Non-Negotiables, also das, was auf jeden Fall auch an den Tagen, wo eigentlich gar keine Zeit ist, drin sein muss? Und was machst du, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast?
Ja, also dann kommt natürlich auch so ein bisschen die deutsche Natur raus. Ja. Ne? Weil wenn der Deutsche was macht, dann macht das ja richtig. Und dann gibt es den 10-Punkte-Plan, der gnadenlos abgearbeitet werden muss, um dann relativ schnell zu merken, dass das nicht so wirklich reinpasst. Also für jede Veränderung braucht es erstmal 2 Voraussetzungen. Sag mal, erstens, es muss Spaß bringen.
Ja.
Und zweitens, es muss integrierbar sein.
Definitiv.
Also ohne die 2 Voraussetzungen brauchst du gar nicht anzufangen. Und dann geht es ja vor allem, also ich versuche meine Leute immer zu einer Form von Verständnis zu führen und weniger zum Wissen. Weil im Ayurveda geht es ja vor allem um Verständnis und weniger um Wissen. Weil wir verbinden ja Wissen immer, dass einer möglichst viel auswendig weiß.
Genau.
Kannst du machen, du kannst 10 Bücher über Ayurveda lesen, kannst aber trotzdem nicht auf die Verständnisebene kommen. Und das ist erstmal das Wichtige, dass man eine Form von Verständnis entwickelt und auch dieses Gefühl von Eingebundensein. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass du dieses Gefühl hast, man ist wirklich Teil der Natur und nicht losgelöst. Und die Prinzipien der Natur gelten für einen genauso. Und jetzt nach 10 Jahren ist es faktisch auch einfach so, man verliert irgendwann die Scheu vor den einfachen Wahrheiten.
Ja.
Dass man sich auch vor Leute stellt und sagt, okay, ganz einfach, beginnt euren Tag schon mal mit einer Tasse warmem Wasser.
Ja.
Und dann geht es ja nicht darum, machst du am Tag 10 Dinge oder machst du nur ein Ding? Grundsätzlich geht es darum, dass du das Verständnis entwickelst, warum mache ich das überhaupt? Ja. Ja, und es geht ja nicht um die Quantität. Also du wirst ja nicht der bessere Ayurvedi, wenn du 20 Dinge machst. Das ist ja wurscht. Das ist ja wieder so Kampf-Ayurveda. Nach dem Motto, super, heute wieder 15 Punkte abgezogen. Da geht es ja nicht drum. Es geht ja darum, dass du das Verständnis entwickelst und sagst, so, mein Tag beginnt mit dem warmen Wasser. So. Mhm. Und dann, das setzt sich ja auch so fort. Also du stehst ja nicht einen Tag auf und bist bewusst und am nächsten Tag ist dir alles egal. Es gibt einfach Tage, da ist es schwerer integrierbar, weil man viel unterwegs ist, viel in der Bahn sitzt. Und was bei mir so ein Thema ist, was immer funktioniert, ist aufstehen, warmes Wasser. Das ist so das, was immer funktioniert. Mhm. Auch wenn man unterwegs ist, jedes Hotel hat die Möglichkeit, warmes Wasser zu bieten. Oder es gibt so kleine Wasserkocher, die mir im Handgepäck, ne? Also man nimmt ja auch in seiner Kosmetiktasche irgendwie Schminkzeug und Duschgel mit, da kann man sich auch einen Wasserkocher mit reinschmeißen, so ein kleines Ding. Und dann möglichst versuchen, über den Tag eine gewisse Form von Achtsamkeit zu halten. Mhm. Weil es geht, also Integrität ist ja auch so ein Stichwort. Mhm. Ja. Also Meditation, Ayurveda kann ja überall sein, genauso wie Yoga. Also Yoga ist ja nicht nur auf einer Matte in einem Raum. Achtsamkeit kann ich beim Gehen haben. Das ist ja, der Mensch ist ja ein putziges Wesen. Ne? Im Alltag rennen die Leute rum, völlig planlos, um dann irgendwo CO2-Bilanz belasten, dann am anderen Ende der Welt ein Schweigegeh-Seminar zu machen. Ich kann doch auch bei mir zu Hause von dem Weg vom Haus auf die Arbeit oder in die U-Bahn bewusst atmen und bewusst gehen. Ja, also, dass man diese Blockade im Kopf rausbekommt und sagt, Ayurveda ist nur dann oder Yoga ist nur dann, sondern Yoga und Ayurveda ist immer jetzt im Moment. Und deshalb braucht man jetzt gar nicht so die 10 Vorschriften, die man explizit einhalten muss, sondern bei all dem, was du tust, eine gewisse Form von Präsenz zu haben. Ja. Aber gewisse Rituale tun der Seele natürlich gut, dass du so Anker hast, weil die Zeit ist relativ schnelllebig und da kommt der Geist oft nicht hinterher und das sind Rituale, so Anker. Und das sind eben warmes Wasser, warmes Frühstück, wenn wir zu Hause sind, wir wohnen eben direkt am Wald, ist so der Klassiker. Dann nochmal, je nachdem wie viel Zeit da ist, mindestens Viertelstunde oder halbe Stunde raus in den Wald. Mhm, ne? Einfach mal ein paar tiefe Atemzüge. So. Und das genügt.
Ich muss vielleicht viel tiefer atmen, wenn du das sagst.
Ja, das genügt dann auch schon, weil den Rest vom Tag verbringt man dann ja auch achtsam. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass man denkt, okay, 10 Minuten in den Wald, dann bin ich über sowas von achtsam. Und dann bin ich auf der Arbeit.
Achtsamkeit erledigt. Check für heute.
Genau. Und dann bin ich wieder 8 Stunden auf der Arbeit und da ist mir wieder alles egal. Und dann gehe ich ins Yoga und bin aber wieder sowas von achtsam. Ja. Und das ist, glaube ich, viel spannender, dass man den Leuten vermittelt, es ist immer jetzt im Moment gut.
Ja.
Und Präsenz, Ayurveda, Yoga ist immer jetzt im Moment. Und man muss gar nicht eine Wissenschaft draus machen und das so hochkomplex machen, sondern einfach mal zulassen, weil das Leben draußen ist genial einfach. Das für sich selber zuzulassen und auch da die Einfachheit zu sehen.
Ja, das ist total schön, dass du das sagst, weil das ist was ich oft in meinen Vorträgen auch sage. Ayurveda ist so komplex, wie es einfach ist, weil es ist tatsächlich, man kann total in die Tiefe gehen, wie das bei diesen alten Büchern ist, wo du 2 Seiten liest und denkst, ich habe eigentlich 3/4 davon überhaupt nicht verstanden und habe auch eigentlich gar keine Lust dazu, weil das ist mir alles so kompliziert, diese komische Sprache und Begriffe, keine Ahnung. Und gleichzeitig ist es so einfach, wie wenn dir kalt ist, ziehst du halt eine Jacke an.
Genau.
Dann wird die halt wärmer. So, das finde ich halt super. Und was mich jetzt mit der Achtsamkeit nochmal interessieren würde, weil es ist natürlich, ich bin ja eigentlich auch natürlich Yogi, du ja auch. Hast du irgendwelche Tools oder so, die du anwendest, wie du das über den, also, ne, weil das ist ja das, was ich zumindest oft zurückgemeldet bekomme, dann machen die halt morgens ihre Meditation, wie du es gerade beschrieben hast, oder machen ihr Yoga sogar 10, 15 Minuten und sind dann besonders extra achtsam und dann fällt ihnen das, meinen Teilnehmern oft schwer, das über den Tag zu halten. Gibt's da irgendwas, was du so als Idee, was für dich funktioniert hat oder was bei von dir Teilnehmer oder Kunden, was gut funktioniert hat, um das zu halten oder Erinnerungsmomente zu haben, dass du wieder zurückfindest zu diesem achtsamen Moment, auch wenn du gerade irgendwie wahnsinnig busy in deinem 8-Stunden-Job bist und in einem aufregenden Meeting sitzt oder so.
Also was da eigentlich ganz gut funktioniert, ich hatte auch irgendwann mal so einen Seminarladerschein gemacht für progressive Muskelentspannung.
Ja.
Und da ist ja auch das Ziel, dass du dir so eine Art von, wie so ein Entspannungssignal gibst. Ja? Also der Atemmeditation oder der Muskelentspannung geht es ja auch viel um der Wechsel von Anspannung und Entspannung. Ja, genau. So. Und dass wenn du in der Anspannungsphase gibst, also ich sag faktisch so, du spannst 5 Sekunden, also ich deine Faust an, und dann gibst du dir irgendein Symbol. Das kann ein Wort oder ein Bild sein, das kann sein, du stellst dir einen Baum vor und danach lässt du los. Es ist eine Verknüpfung, dass du irgendwann nach einer gewissen Zeit deinen Geist so weit trainiert hast, dass sobald du das Wort Baum oder einen Baum siehst, dass der Körper unbewusst sofort mit Entspannung reagiert. Also das funktioniert eigentlich ganz gut mit einfachen Dingen. Irgendein Wort, irgendein Bild, mit dem du deinen Körper, das ist ja auch die Idee in den Kursen und auch in dem Personal Trainer, in dem Buch, die Leute dahin zu führen, dass man wirklich sagen kann, wenn man seinen Körper trainieren kann, kannst du auch einen gewissen Umfang deinen Geist trainieren.
Ja.
Und das funktioniert wirklich. Auch da sind es die einfachen Dinge. Ein Wort, ein Begriff, das du automatisch mit Entspannung verbindest.
Ja.
Und dann ist es egal, wo du bist. Wenn der U-Bahn einer auf dem Fuß rumsteht oder wenn du bisschen im Druck bist und an der Kasse einer hier erst dein Kleingeld rausholt und denkst, oh Gott, kann ich das nicht schneller? So. Und dann gibt dir dein Wort oder dein Begriff und dann reagierst du in die Entspannung. Ja. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, toll. Super. Cool. Dann hast du gerade schon was gesagt zu deinem neuen Buch. Und wir haben ja kurz vorher im Vorgespräch schon festgestellt, es ist ein Buch, was mal in eine ganz andere Richtung geht. Du stehst nicht an den Töpfen und es gibt keine Rezepte, also zumindest nicht klassisch wie in den anderen Büchern, sondern es geht viel mehr in Zusammenarbeit mit dem Psychotherapeuten in Richtung mentale Arbeit, also die mentalen Aspekte auch von dem Ayurveda. Magst du dazu noch mal was zu sagen?
Ja, also in dem Buch geht es auch um Herausforderungen, also um Lebensbalancen. Ne? Und das ist ja auch immer wichtig, für dich selber auch zu sorgen. Also nach dem Motto, wer behandelt den Behandler?
Ja, gute Frage.
Ja, weil ich wollte jetzt auch nicht bis ans Ende meiner Tage immer nur klassisch Ayurveda Kochbücher schreiben, weil irgendwann wird es dir ja selber fad und den Leuten da draußen auch.
Ja.
Und es werden ein paar Rezepte drin sein, natürlich, aber vom Schwerpunkt geht es um die Verbindung von moderner Psychotherapie und Ayurveda. Weil die Idee war, der Matthias Lemke, also Matthias ist Professor für klinische Psychiatrie und leitet hier das Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus in Hamburg, eine Suchtklinik, war bei mir in der Fernsehsendung zu Gast und haben relativ schnell gemerkt, es gibt viele Schnittpunkte, weil er in seiner Klinik, ohne dass er es wusste, eigentlich ein klassisches Ayurveda-Programm anwendet, also verschiedene Lebensbalancen hat, weil seine Idee ist, es ist ja relativ logisch und verständlich, dass du ins Fitnessstudio gehst und kannst deinen Körper trainieren. Ne? Und keiner will ja hier den Hamburg-Marathon laufen, ohne vorher ins Training zu gehen. Ne? Lädst du dir im Internet einen Trainingsplan runter und da war unsere Idee einfach zu sagen, okay, lass uns das übereinander bringen und so eine Art Trainingsplan zu erstellen, auch für mehr geistige Resilienz, also für eine gewisse Form von geistiger Abwehrstärke. Also, und dann haben wir das einfach seine Arbeit und das Ayurveda übereinander gebracht und haben ein Buch draus gemacht, auch als Handwerkszeug. Auch mal, wo er faktisch, also so ein Ping-Pong, wo er faktisch erklärt, wie funktioniert überhaupt der Geist, wie kann man eine Lebensumstellung bewirken, wenn man was verändern will. Und mein Part ist dann immer auch aus Sicht des Ayurveda was zu schreiben und auch, ich bin großer Benediktiner-Fan, auch was schreibt Benedikt dazu, gerade zum Thema Lebensrhythmen, Rituale und das zusammenzubringen mit einer Ernährung. Weil Im Prinzip geht es ja um Lebensbalancen. Ne?
Ja.
Also es geht jetzt nicht so sehr um Glück, weil Glück nervt ja stellenweise mittlerweile schon so.
Alles voll, ganz
voll. Alles voll ist Glück. Voller Glück. Glück. Ich bin ja auch 2011 mit Koch dich glücklich angetreten, weil das Thema natürlich fasziniert. Aber Glück, das habe ich jetzt auch gelernt über das Buch von Matthias, ist schwierig, weil wir uns stellen das so vor, es gibt einen Endzustand,
ja,
du machst das und das und das und dann ist irgendwann entsteht Glück. So. Ist schwierig, deshalb geht es um viel mehr um gelingendes Leben.
Ja.
Man sagt, es gibt verschiedene Lebensbereiche. Wenn du das in Balance bringst, kann am Ende ein Zustand entstehen, den wir uns vielleicht als Glück vorstellen. Aber im ersten Moment geht es darum, dass man ein Leben zu einem gelingenden Leben macht. Und das geht vor allem über Balancen. Also ganz faktisch, wenn du viel unter Menschen warst und im Trubel warst, ist es wichtig, dass du in die Ruhe für dich kommst.
Ja.
Ja. Ernährung ist so ein natürlicher Aspekt. Bewegung gehört natürlich faktisch dazu. Und das ist auch schön bei uns aus dem Ayurveda, das sagt meinen Leuten ja auch, wenn wir uns in 5000 Jahren wieder hier treffen, erzähle ich euch genau das Gleiche.
Ja. Ja,
weil viele Aspekte, ist ja das Schöne, die man im Ayurveda seit Jahrtausenden weiß,
ja,
werden jetzt valide bewiesen,
ja,
über Studien.
Ja.
Und manchmal kann man natürlich schon ein bisschen schmunzeln, dass wir in einer Zeit leben, wo jetzt Studien darüber vorliegen, dass es gesund ist, im Wald spazieren zu gehen.
Ja.
Also ich meine, es ist ja schön.
Endlich können wir in den Wald.
Es ist ja schön, dass man es jetzt feststellt.
Ja.
Aber vom Feeling kann man vielleicht schon mal früher auf die Idee kommen. Und das sind ja alles Dinge, die im Ayurveda seit Jahrtausenden beschrieben sind. Und jetzt kommt man eben auch dahin und es öffnen sich zum Glück immer mehr Leute, Schulmediziner, Therapeuten, noch wie der Matthias, der sagt, wahnsinnig spannend, weil er sagt von dir selber, ich habe von der Ernährung überhaupt keine Ahnung. Und
ist doch verrückt, oder?
Jahrelang auch nie auf die Idee gekommen, das ansatzweise irgendwie in die Therapie mit einzubeziehen, ist aus Sicht vom Ayurveda natürlich total absurd.
Total absurd.
Weil wir ja immer sagen, ohne Ernährungsumstellung ist jede Therapie sinnlos.
Ja, genau. Ja?
Und wenn man dann sieht, in der Klinik, da gibt es Graubrot und Leberwurst, das ist natürlich aus Sicht vom Ayurveda extrem grenzwertig. Aber zum Glück tut sich da was. Und das ist einfach die Idee vom Buch, dass man, es gibt so ein Werkzeugkasten, wir beschreiben, wie es funktioniert und dann gibt es so in 4 Wochen so einen Trainingsplan, in Anführungszeichen. Also das darf man sich jetzt nicht so, also ist zumindest mein Wunsch, also dass man sich das jetzt eben nicht so perfektionistisch vorstellt und sagt, okay, man muss das Punkt für Punkt abhaken. Es ist ja, geht ja vielmehr darum, dass man sich auch mal Gedanken macht, wie sieht meine Woche aus.
Ja, genau.
Ja, weil jeder, also die meisten wissen, ne, jetzt kommen bald wieder die Urlaubskataloge, die Leute planen im November ihren Urlaub für den Juli, aber ganz wenige wissen sonntags, wie sieht meine nächste Woche aus in Bezug auf Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte und was fordert mich mal heraus.
Ja.
Und das war so die Idee fürs Buch, einen Impuls zu geben und zu sagen, okay, man kann seinen Geist wirklich trainieren, um sein Leben zu einem gelingenden Leben werden zu lassen.
Ja, das finde ich total schön. Das finde ich auch total schön, vor allem diesen Ansatz oder diese Unterscheidung zwischen Glück und einem gelingenden Leben, weil ich finde auch Glück ist ja eigentlich ein Gefühlszustand, der eine Momentaufnahme darstellt. Ja. Und du bist ja niemals dein ganzes Leben lang glücklich. Du bist auch mal traurig oder bist auch mal genervt oder bist auch mal wütend und das sind ja auch alles Gefühle, die zum Leben dazugehören, die wollen wir ja gar nicht missen. Wir wollen ja das ganze Spektrum leben. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit in so einer Glücksblase leben. Ich finde auch, das ist eigentlich so dieses Gelingen oder ich finde auch immer, das hat sowas wie von ein erfülltes Leben zu haben oder ein Leben in Liebe und Verbundenheit, wo man aber auch, wenn halt das Kind gerade sich vor der Supermarktkasse auf den Boden geschmissen hat und das sechste Eis irgendwie sich jetzt erbetteln möchte, vielleicht doch auch mal sauer werden darf, aber trotzdem ist man in einem Zustand von, ich bin im gelingenden Leben oder in Verbundenheit.
Ja, das ist ja auch ihr Glaube, dass man da draußen auch denkt, also es gibt ja Leute, also ich weiß nicht, wie es dir geht, in den Kochkursen, die trauen sich dann nicht, in meiner Anwesenheit einen Kaffee oder ein Glas Rotwein zu trinken.
Ich bin aber das wandelnde schlechte Gewissen für alle.
Also ein Großteil meiner Kurse besteht auch darin, erwachsene Menschen wieder zu legitimieren, einen Kaffee zu trinken oder ein Glas Wein.
Ja.
Und Also nur weil man sich mit einem Thema auseinandersetzt, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man die ganze Zeit 5 Zentimeter schwebend über dem Boden unterwegs ist und schlaue Sprüche von sich gibt. Also es ist ja nur Sattva ist ja auch nichts. Es gehört ja auch eine gewisse Form von Tamas mal dazu. Ne? Das ist ja im Leben auch. Das Sonne und Mond, Helligkeit und Dunkelheit gehört.
Genau.
Glücksgefühle,
Dankbarkeit. Sattva ist die Reinheit und die Klarheit und Tamas ist eher Trägheit.
Das ist völlig okay und dass du dir da auch keinen Stress machst. Wichtig ist vielleicht nur, dass du in dem Moment auch achtsam bist und dir das auch zugestehst.
Ja, genau.
Und sagst, okay, jetzt ist auch mal Scheißlaune und das ist auch völlig okay. Ja. Das gehört auch dazu, sich das zuzugestehen. Man ist ja ganz, ganz und gar menschlich und da gehört alles dazu und man ist keine Maschine. Es gibt immer Phasen, was auch völlig gesund ist, dass man sich auch mal eingesteht, jetzt ist es mal nicht so gut, weil man ist nie der hundertprozentige super Dauergrinser.
Um Gottes Willen. Das wird, glaube ich, auch keiner ertragen.
Nein, das will glaube ich, auch keiner. Ja.
Aber was mich da mal interessieren würde, weil es ist halt, ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das, was ich immer in meinen Kursen habe und was ich auch in der Online, also in der ganzen Community immer wieder mitkriege, und ich kenne das auch von mir, da kommt wahrscheinlich, ich habe so einen Hauch Pitta im System, dass dieser Hang zu Dogmatismus, dieser Hang dazu, sich das selbst zu eng zu machen, dass die Leute anfangen, sich selbst zu geißeln, weil sie halt doch eine halbe Stunde zu spät aufgestanden sind oder halt nicht den siebten Tag in Folge ihr Wasser getrunken haben, wo sie gerade, sondern also dieser hohe Anspruch. Und was sind deine Tipps oder Tools, die du anwendest, die du weitergeben kannst an diejenigen, die jetzt zuhören? Wie kommt man raus aus diesem Modus, sich das so eng zu machen und diese Latte so hoch zu hängen?
Ja, also so dieses...
Wenn man nicht so dieses sowieso schon entspannte Kaffergemüt mitbringt.
Ja, also sag mal, das ist natürlich bei mir faktisch schon so, also bis ich mal in Wallung komme, das dauert einen Moment, also eine gewisse Form von Tiefenentspannung.
Ja.
Habe ich dann schon, also das ist ein bisschen komplexer, also man kann natürlich auch seine Übung einfach machen, dass du morgens vorm Spiegel einfach stehst und so eine Selbstliebe-Übung einfach machst und sagst, okay, das ist so ein, man der Charité mit den Leuten, wir haben es immer Störche genannt. Ne?
Also,
Störche, ja, also dass du stehst einfach vorm Spiegel und dann gehst du halt auf die Fußballen hoch und drehst so die Daumen, einfach hast die Arme hängen, drehst die Daumen nach hinten.
Mhm, so, dass sich der Brustkorb öffnet.
Genau, du wirst automatisch groß und öffnest den Brustkorb.
So. Ah, schön.
Erstmal so eine einfache Übung und die nächste Ausbaustufe ist dann, und keine Angst, das Gefühl von Balla Balla geht vorbei. wenn du dir dann noch dazu sagst, kein Lebewesen auf der Welt hat mehr Liebe verdient wie du. So,
ja,
schön. So, das ist mal so ein, um einfach offen zu sein. Deshalb bin ich auch so großer Fan vom Yin-Yoga. Einfach, ich liebe Herzöffner, weil das so eine Zeit, also die Zeit einfach braucht. Und dann, du bist in die komplexere Seite, kommt dazu. Es liegt natürlich auch schon so ein bisschen auch an Erziehung und Prägung.
Ja, definitiv.
Und mittlerweile die Epigenetik ist ja auch, dass man das wirklich, das war auch aus dem Ayurveda, was unser Karma-Gedanke ist, dass man sagt, Emotionen, Prägung gehen wirklich in die Gene über.
Ja.
Ich durfte eben so aufwachsen, auch wenn nie wahnsinnig viel Geld da war, also Fülle und Geld, das muss man nochmal trennen, das ist ein anderes Thema, dass man einfach, ich durfte so aufwachsen, mein Vater sagte immer, okay, am Hoftor vom Mehl ist nie ein Schlüssel und im Kühlschrank ist immer was zu essen. Also das war immer so, egal was du machst, alles ist gut. Und wenn du natürlich aufwächst, im umgekehrten Sinn, die Welt ist böse, du musst hart arbeiten für dein Glück, ohne Fleiß kein Preis.
Ja.
In dem Wissen, dass es in die Gene übergehen kann, ist es natürlich schwierig. Und das ist ja auch...
Was macht man dann, wenn man nun jetzt so diese Gene mitbekommen hat oder diese Erziehung?
Ja, und da ist es ein Teil wirklich liebevoller Umgang. Ja. Das ist auch immer bei mir in den Kursen, auch in den Ausbildungen, taucht es dann immer wieder auf mit Ayurveda. Die Gefahr mit dieser Dosha-Idee ist immer, dass die Leute oft denken, oh Gott, das ist eine Krankheit, die muss ich wegkriegen.
Ja, das kenne ich auch.
Also es ist ja viel sinnvoller im Ayurveda, dass du ein Verständnis für dich entwickelst, wie deine Natur ist.
Ja, genau.
Und wenn du weißt, du hast tief drin eben so einen Schlag Pitta mehr, dann wirst du in dem Leben nicht mehr unbedingt der tiefen, entspannte Meditationslehrer, der völlig entspannt vorne sitzt und dem alles am Arsch vorbeigeht.
Ja.
Da bist du halt auch mal der, dem mal hier die Hutschnur durchgeht,
ja,
was da völlig okay ist, nur dass man einen liebevollen Umgang,
ja,
damit lernt. Und dass eben auch der Pitta, ja, auch wenn er seine Listen liebt, dass er vom Spiegel steht und sagt, hier kann, heute nur 5 Minuten meditiert und nicht 25 Minuten und das ist trotzdem gut.
Ja.
Und da ist man wieder bei der Verständnis-Ebene,
ja,
dass man rauskommt aus diesem Gut, Böse, es gibt kein Endziel. Ne? Es gibt kein Ayurveda ist gut, wenn du das so machst oder so machst. Das ist eigentlich das Einzige, was dann hilft.
Ja, total gut.
Selbstannahme.
Ja. Ja, voll gut. Das ist halt, das ist auch mir ist das immer genauso wichtig, weil ich komme halt, also ne, ich bin hauptsächlich Vata und ein bisschen Pitta und dieser Wahnsinn in dem Kopf und dann da muss das sein und da muss das und vielleicht könnte man aber das auch noch so machen und da halt tatsächlich diese Balance zu finden, wie du gerade sagtest und zurückzufinden. Das ist in Ordnung auch, dass das so ist, dass so viel Bewegung im System. Das ist vollkommen in Ordnung und es hat total viele positive Aspekte und ich kann es auch nutzen und damit wirklich in Frieden zu kommen, ne? Wirklich in Frieden zu sein.
Und das ist ja genau das Thema. Dann bist du auf dieser Verständnisebene, dass,
genau,
du sagst, okay,
ja,
ich werde immer wie bei dir jetzt so eine Vata-Pitta-Tendenz haben, aber ins Verständnis kommst du dann, wenn du weißt, okay, ich mache mal eine Yin-Session oder eine,
genau,
Herzöffner-Session,
genau,
und jetzt nicht noch die Attacke, ja, obendrauf.
Ja, genau.
Und am Abend gibt es,
ja,
eine warme Suppe und eine Fußmassage mit Sesamöl und hat keinen,
genau,
Salat oder keinen grünen Smoothie.
Ja.
So. Und das ist ja genau das Thema.
Ja, das ist so, ja.
Und das ist immer so, wo ich die Leute versuche hinzuführen. Also mein Einstiegsbild ist immer, ich bin großer Fan von Matrix.
Ja, von dem Film.
Vom ersten Teil,
ja,
der
erste
ist mir so abgedreht.
Ja.
Und dann sage ich, also mein Ziel ist, dass ich am Ende euch da hinführen kann, was Neo am Ende passiert, nach dem,
ja,
Motto, er wird erschossen, in Anführungszeichen. Und dann steht er wieder auf und seht nicht mehr Menschen und Räume, sondern nur noch Zahlencodes,
ja,
durchlaufen.
Ja.
Also dass man durchschaut, ja, dass ihr euer Obst und Gemüse seht,
ja,
aber ihr seht
Bild,
nicht nur Vitamine und Inhaltsstoffe,
genau,
sondern,
ja,
ihr seht was anderes.
Ja.
Ja, und wenn ihr euch im Spiegel betrachtet, dann seht ihr eben durch, dann seht ihr
total
was
schön
anderes,
ja,
und wisst eben, Sesamöl ist gut. Und dann bist du genau auf dieser Verständnisebene. Und das hat nichts mit 100 Büchern zu tun. Das ist so dieses Thema von Verständnis und Selbstannahme. Und dass du dein Vata und dein Pitta liebst und nicht rumheulst und sagst, scheiße, ich brauche mehr Kaffee.
Ja,
ja,
genau.
Dann sonst
man
bist du
ja
dauernd im Mangel.
Man kann sich auch Leute einladen wie dich, die mehr Kaffee haben, wo man dann das Gefühl hat, wenn man mit denen spricht, ist man einfach automatisch im Urlaub.
Ja, das ergänzt sich auch gut.
Ja, genau.
In Familien, auch
total,
in Partnerschaften.
Ja.
Deshalb zieht sich das ja auch so ein bisschen gegenseitig an.
Ja.
Na, weil nur zwei Kaffee-Leute im Winter, da passiert ja auch nichts.
Ja,
das,
genau,
ist ja, du brauchst
genau
ja dann auch einen, der sagt, da können wir jetzt Kindern von der Couch hoch. Ja, also das ist ja,
ja
auch das,
ja,
das Schöne.
Ja, total.
Das
ist bei uns
das
so super zu Hause.
Wir machen eine ganz kurze Pause für eine wichtige Interview. Der zweite Teil des Podcasts folgt in Kürze. Das, was die meisten denken, wenn sie Ayurveda hören, ist Konstitutionstypen, Konstitutionsanalyse, konstitutionsgerechte Ernährung, konstitutionsgerechte Aspekte für dein Leben. Und das stimmt natürlich. Ayurveda hat eine ganze Menge für dich bereit, exakt auf dich und deine individuelle Konstitution aktuell zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben bereit. Allerdings ist das, was meiner Meinung nach noch wahnsinnig viel wichtiger ist und vor allem auch der Ansatzpunkt, wenn du überhaupt anfängst, dich mit Ayurveda zu beschäftigen, eher die groben, großen Aspekte dessen, was Ayurveda bereithält. Das heißt, es geht darum, deinen Körper wieder zu synchronisieren mit den Rhythmen der Natur, mit den Rhythmen des Tages, mit den Jahreszeitenrhythmen, mit dem, was in deinem Körper an sich sowieso schon vorhanden ist. als das, was dein Körper tatsächlich eigentlich will. Das heißt, es ist so wahnsinnig viel mehr als die Konstitutionsgeschichten, die allerdings unser Verstand als allererstes oft mit Ayurveda assoziiert. Und in meiner Arbeit ich so wahnsinnig oft gefragt werde, wie ist denn das jetzt mit meiner Konstitution und was sind die richtigen Gewürze und was ist das richtige Nahrungsmittel und was sind diese Sachen, die ich unbedingt vermeiden muss. Allerdings macht es das so wahnsinnig kompliziert. Deswegen ist meine Herangehensweise und das, was ich jetzt mit dir teilen möchte in meinem nächsten Webinar, was ich mache, nämlich, was sind die eigentlich allerwichtigsten Aspekte aus dem Ayurveda, die Gewohnheiten, die du in deinem Tag integrieren müsstest, können solltest, dürftest, so dass du dich wieder ins Gleichgewicht bringst. Weil das ist erstmal die Basis, das ist die Grundlage. Und was ich total gerne sage, ist, du brauchst dich noch nicht mit der Farbe der Gardinen zu beschäftigen, wenn du das Fundament noch nicht gegossen hast. Und die Farbe der Gardinen steht für die Konstitutionsbestimmung und den exakt ausgearbeiteten Ernährungsplan. Und die Basis, das Fundament ist, dich wirklich in einen Rhythmus wiederzubringen. Und darum geht's in meinem nächsten kostenlosen Webinar, die 10 wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda für dich. Das Webinar findet statt am 26.10. um 19.30 Uhr und da gehe ich genau darauf ein. Und ich gehe genau darauf ein, was sind die ganz wichtigen Gewohnheiten, natürlich bezogen auf Ernährung, bezogen auf deinen Schlaf, bezogen auf deine Bewegungseinheiten, bezogen auf deine mentalen Hygieneroutinen, bezogen auf die ganzen Aspekte, die dich im Laufe des Tages begleiten. Ich mache eine ganze Menge dazu, wie die Struktur funktioniert. Wir machen eine ganze Menge dazu, wie kriegst du das Ganze, wenn du es dann weißt, auch tatsächlich integriert. Das heißt, ein Teil der wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda sind unter anderem auch die Aspekte mental, emotional, die du anwenden musst, um die Dinge tatsächlich dauerhaft zu integrieren. Weil oft weißt du schon, was du machen müsstest, aber du weißt nicht, wie du das dauerhaft integrieren sollst. Das heißt, da machen wir auch eine ganze Menge zu. Und es geht einfach wirklich darum, wie kannst du deinen Körper und deinen Kopf mit Ayurveda optimal ausrichten. Das findet statt in meinem nächsten kostenlosen Live-Webinar am 26. Oktober um 19.30 Uhr. Du kannst dich dazu anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben.
Aber wo wir jetzt gerade schon bei Ernährung waren, da will ich natürlich mit dir auch nochmal rein. So der Ernährungskoch-Guru, den muss ich natürlich dazu auch nochmal ausquetschen.
Kill your guru.
Ja. Genau. Was würdest du sagen, weil das, was ich immer wieder auch tatsächlich gefragt habe, ich habe neulich mal so eine Umfrage gemacht für was interessiert die am meisten, was wollen die gerne hören. Und ich war total erstaunt, dass das, was die allermeisten wirklich interessiert, wie kann ich mich unkompliziert gesund ernähren. Und das ist im Ayurveda ja wirklich so eine Balance, weil man kann da ja in die Tiefe gehen mit, ich muss jetzt exakt für mein Dosha und das Gewürz ja und das nein und das, ne, da sich in den Wahnsinn treiben, aber es gibt ja auch vielleicht einfache Tipps. Was ist das, was du sagen würdest für so Leute, die jetzt einsteigen wollen, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben mit der ayurvedischen Küche tatsächlich, mit der Ernährung? Was sind die einfache, wichtige Aspekte, ohne sich jetzt gleich 50 Gewürze in den Schrank stellen zu können, was man machen kann?
Ja, warm, regelmäßig, leicht verdaubar, 6 Geschmäcker.
Ja, okay. So. Vielleicht gehst du auf die Punkte nochmal kurz ein.
Also das Thema ist ja erstmal gesund und ungesund, gibt es ja bei uns im Ayurveda nicht wirklich. Ne? Weil für uns ist ja gesund Vitamine und die Summe aus Einzelteilen. Ist ja im Ayurveda was anderes. Also warm deshalb, weil, also es muss nicht immer warm gegessen werden, aber es hilft, wenn es mal Feuer gesehen hat.
Ja.
Weil im Ayurveda ist ja eigentlich Ernährung ein großes Energiesparmodell. Ne? Ja. Also man versucht ja möglichst wenig Energie für Stoffwechsel abgeben zu müssen, weil es ein hochkomplexer Vorgang ist. Und jede Form von Ernährung ist erstmal Stress für deinen Stoffwechsel. Ne? Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und faktisch, unser Körper ist warm, weich und süß. Wie Muttermilch. Die Natur denkt sich ja was dabei, dass Muttermilch warm, weich und süß ist. Und deshalb ist die Empfehlung, wenn du was Warmes isst, ist es schon mal näher an der Textur deines Körpers dran.
Ja.
Weil alles, was zum Beispiel kalt und bitter ist, muss dein Körper unter wahnsinnig viel Energieaufwand in warm und süß transformieren. Mhm. Ja, weil wäre kalt und bitter, so gesund wäre Muttermilch kalt und bitter. Sie ist aber warm und süß.
Ja. Ja.
Und deshalb das Thema Wärme, deshalb die Empfehlung mit den warmen Frühstücksbreien.
Ja.
Das kann aber auch eine Suppe sein oder nur ein heißes Wasser.
Ja. Ja.
weil es gibt ja jetzt auch nicht die typischen Empfehlungen im Ayurveda mit 3x, 5x, 7x essen, sondern vor allem auch dann nur, wenn du Hunger hast.
Genau.
Ja, also es macht ja keinen Sinn, wenn ich morgens keinen Hunger habe, mir was reinzuquälen, nur weil man so konditioniert ist.
Ja.
Das ist ja gerade bei kleinen Kindern, bevor du nichts gegessen hast.
Ja, stimmt.
Kinder haben noch ein sehr gutes Gefühl für sich und das ist normal. Auch aus Sicht vom Ayurveda, morgens Kafferzeit, dann hast du nicht so viel Hunger.
Mhm.
Und deshalb wäre da eine Empfehlung, ist, wenn man das schafft, mit einem warmen Wasser schon mal oder mit einem Tee zu starten, wäre das ganz gut. Und sonst, so oft es geht, eben warm zu essen. Mittags eine Suppe oder ein Gemüsegericht, abends, wenn es geht, auch wieder was Warmes. Es ist natürlich in unserer Welt nicht immer so umzusetzen. Ja?
Mhm.
Viele Leute müssen raus, müssen essen gehen. Deshalb ist immer eine Empfehlung.
Ja, was macht man da, wenn man jetzt essen gehen muss?
Wenn du essen gehen musst, dann ist...
Ja, wahrscheinlich oft.
Ja, also eine Form von Logistik heißt, ich schaue dann, wenn ich in einer neuen Stadt bin, ich orientiere mich dann häufig zum Beispiel, wo gibt es Asiaten, Vietnamesen, Thais oder auch so ein bisschen was Mediterranes, so arabisch, türkisch. Weil dann ist die Chance, was Anständiges, gut Gewürztes mit Gemüse zu bekommen, schon mal relativ hoch.
Ja, genau. Ja? Super.
Also ist auch das Thema, wenn ich ein halbes Jahr im Voraus meinen Urlaub plane, dann plane ich eben für mich auf meine Woche und wo weiß ich, wo kann ich mich gut nähern.
Ja.
Das ist ja heute im Zeitalter von iPhone kein Thema, sich zu orientieren, wo gibt es einen guten Teil, zum Beispiel in der nächsten Ecke. Warm oder eben auch die Logistik zu haben. Was sagen die beim Personal Trainer? Wenn ich nicht 5 oder 6 Tage die Woche Zeit habe, dann mache ich mir vielleicht oder Sonntag, Samstag, Sonntag ein Zeitfenster frei für 1-2 Stunden und koche mir eine Suppe oder ein Curry für die Woche vor.
Ja, genau.
So im Thema von Logistik. Also wärmer essen, und da gibt es jetzt auch nicht unbedingt gut und böse. Also ob das dann hier so Couscous, Amaranth oder Dinkel ist, also da bist du ja im Alltag wieder ganz schnell in so dogmatischen Dingern drin.
Ja, stimmt.
Alles ist schon mal eine Evolution zum Quark oder Käsebrot.
Ja.
So. Ob das dann Quinoa oder Dinkel ist, warm ist schon mal ganz, ganz gut. Mit Zimt und Ingwer, ne, ein bisschen, um die Verdauung anzufeuern. Mhm. So. Regelmäßigkeit ist natürlich ein Stichwort.
Mhm.
Auch so für ritualisierte Dinge dann auch zu machen. Wenn es geht, dass man das einigermaßen in einem gewissen zeitlichen Kontext schafft. Einfach als Gewöhnung auch für den Körper, dass es nicht komplett aus dem Rhythmus rausgeschossen ist. Aber das ist für jeden individuell, auch da gibt es kein richtig oder falsch, dass man sagt, finde einen Rhythmus, den du einhalten kannst im Verlauf deiner Woche. 6 Geschmäcker, deshalb, weil hinter jedem Geschmack steckt ja auch eine Emotion.
Mhm.
Und die Basis im Ayurveda ist ja das Thema süß.
Ja.
Ja, aber süß entspannt ja auch.
Ja. Ja,
süß ist ja die emotionale Mutterbrust.
Ja.
Wenn du scheiße drauf bist, hast du ja selten Bock auf Chicorée. Ne? Das ist ja eher so. Wobei süß ist jetzt nicht immer nur Zucker.
Nee.
Also, alle Formen von Getreide sind süß. Süß, Kartoffel, Karotte, was auch immer.
Ja.
Kartoffel, süß. Ingwer hat 5 von 6 Geschmäckern.
Mhm.
Ja, also dass es möglichst ausgewogen ist. Dass du nicht nach dem Essen aufstehst und sagst, so einer holt Schoki, einer holt Chips, so, um ein Mangelgefühl auszugleichen.
Mhm.
Dass du das ausgewogen hast. Und dann sind das schon mal so ein paar Basisaspekte. Und mittlerweile, das Intervallfasten ist ja auch so ein Thema.
Ja, was sagst du denn dazu? Wie siehst du das denn?
Also ist ja jetzt auch mit Sicht vom Ayurveda nicht so die allerneueste.
Nee, genau, aber es gibt ja unterschiedliche Formen. Was würdest du empfehlen bezogen auf Fasten oder halt Phasen, wo man nicht isst?
Ja, also Fasten ist ja immer, bei uns heißt ja Fasten der völlige Verzicht auf Nahrung.
Ja.
So, das ist ja aus Sicht vom Ayurveda auch eher grenzwertig, weil es natürlich Vata erhöht auf Dauer. Und wer fastet, ganz oft sind es ja die Vata-Pitta-Mädels, die sowieso Erdung bräuchten. Und das sind die aber die grünen Smoothies und Salat und die Fastennummern durchziehen, um dann unter der Decke zu hängen mit Blähung und Verstopfung, weil es der Stoffwechsel dann nicht mehr hergibt. Die Grundidee ist natürlich wahnsinnig schlau, weil Intervallfasten meint ja erstmal nichts anderes, dass du von der letzten bis zur nächsten Mahlzeit 14 bis 16 Stunden Zeit lässt, ungefähr. vor dem Hintergrund des Ayurveda, dass jede Form von Ernährung erstmal ein Stressfaktor ist, in Anführungszeichen, ist das ja sehr, sehr logisch. Und man weiß ja, mittlerweile gibt es da Studien dazu. Und der, gerade von der Charité in Berlin, der Andreas Michalsen, die haben da ganz, ganz gute Arbeit geleistet. Man weiß ja mittlerweile, dass der Schlüssel zur Gesundheit eher weniger Essen ist und nicht mehr Essen. Wichtig ist eben nur, da ist man wieder bei den zwei Händen voll im Ayurveda, dass das, was du isst, genug Nährung beinhaltet. Und da ist man wieder bei warm, weil so eine kleine Schale Salat macht dich natürlich nicht happy, aber so eine Schale Khichdi oder Gemüse mit Kichererbsen und einem guten Chutney, schön gekocht, nährt dich natürlich mehr. Faktisch macht es Sinn, seinen Körper zu entlasten, um sich zu regenerieren, um auch mehr Energie frei zu haben.
Total.
Und das findet sich auch in der Benediktinerregel wieder, dass Benedikt eben immer empfiehlt, also in der Regel taucht eigentlich kein Frühstück auf.
Was ist Benedikt, das sind die Mönche, ne?
Genau, die, also es ist eine sehr gute Buchempfehlung, die Regel des Benedikt kostet 9,90 Euro, ist nur seit 1500 Jahren sehr belegbare Empfehlung und Regel für ein heilsames Leben, wo viele Dinge drinstehen, die den Menschen gut tun, Rituale, Ernährung, Umgang mit Mitmenschen. Herr Benedikt schreibt, die Hauptmahlzeit zur sechsten Stunde, und sechste Stunde heißt 12 Uhr. Und zwei gekochte Speisen zur Auswahl mögen genügen, nach dem Motto, wer das eine nicht mag, hat dann das andere. Und am Abendessen eine leichte Speise, also eine Suppe meistens. So. Und das ist genau eigentlich die Idee vom Intervallfasten. Weil dann dein Körper wird dann entlastet. Und in der Diabetiker-Therapie ist man mittlerweile weg von den ganzen Zwischenmahlzeiten.
Yeah.
Weil man natürlich auch gemerkt hat, wenn dein Körper schon Stress hat mit Heilung in der Krankheit und wird dann noch dauernd gefordert mit Ernährung und Verstoffwechseln, ist das natürlich nicht so schlau und deshalb ist weniger Essen, weil man spürt dann erstmal, wie viel Power der Körper hat. Ne? Keine Müdigkeit mehr zu haben, ein ganz anderes Energielevel zu haben. Und weil die gute Nachricht ist dann, du kannst auch abends mal wieder ein paar Nudeln essen.
Ne? Ja.
Weil es gibt ja auch so
die Trends
nach dem Motto Kohlenhydrate am Abend.
Oder überhaupt Kohlenhydrate sind ganz...
Würde diese Theorie stimmen, wären ja nicht die deutschen Europameister im Übergewicht, sondern die Spanier oder die Italiener.
Stimmt, stimmt.
Weil wenn du in Italien unterwegs bist, da wird auch mal gerne abends um 10 oder 11 Pasta gegessen. Aber der Gag an der Sache ist, zum Thema Intervallfasten, wenn du dann mit demselben Italiener frühstücken gehst, was frühstückt der und vor allem wann frühstückt er?
Wahrscheinlich ein Espresso.
So, es gibt ein Espresso mit einem kleinen Keks, eventuell um 10 oder um 11 frühestens. Ja? Und da bist du beim Thema Intervallfasten. Und deshalb ist dieses Thema mit Gut und Böse. Und der Gag ist ja auch, würden unsere Theorien stimmen da draußen? Wir wissen alles über Vitamine, wir wissen alles über Kohlenhydrate. Aber es geht den Leuten ja nicht besser damit.
Nee, genau.
Es gibt Stapel von Glücksratgeber, aber es gibt eine zunehmende Zahl von Depressionspatienten.
Ja.
Und das ist genau das Thema Wissen und Verständnis.
Ja.
Du kannst 10 Bücher lesen.
Ja.
Im Ayurveda, der nette Begriff von Abhranya Parada, Abwesenheit vom rechten Wissen.
Genau.
Das ist genau das Thema. Wenn du Bücher liest über Weizenwampe und so, kannst du alles machen. Aber wenn du um 10 die Pasta isst und dann um 12 das nächste Mal, passiert gar nichts.
Ja, ja, ich lese gerade das Buch Eat Wheat von Dr. John Duyard, da aus der kennst du bestimmt auch, ne, von Lifespa aus Amerika, der genau explizit um diesem Wahnsinn entgegenzuwirken halt, ist ein Ayurveda, also Mediziner, aber ist ein Ayurveda Mensch, der genau das nämlich sagt, das Weizen ist nicht so schlimm, Weizen ist nicht schlecht, Weizen ist total wertvoll, es kann nur sein, dass du das nicht verstoffwechseln kannst, weil du durch das, wie du bisher gelebt hast, deinen Stoffwechsel durcheinander
gebracht. Ja, natürlich, wenn ich nur Toastbrot esse und nur weiße Nudeln, habe keine Gewürze, habe einen Orangensaft morgens dazu und ein eiskaltes Wasser und bewege mich im Schnitt am Tag noch 800 Meter und gehe nur einmal im Jahr in den Wald, dann wird es natürlich schwierig, aber da ist der Weizen das geringste Problem in dem ganzen Thema.
Ja, genau. Ja, das ist aber total, ich finde es total verrückt, wie weit, wenn man anfängt, oder zumindest ist meine Erfahrung, je tiefer ich über die Jahre in das Ayurveda wieder einsteige, desto absurder erscheint mir oder dir wahrscheinlich oder uns, dass wie an sich so gelebt wird und wie die Schulmedizin aufgebaut ist, wie du vorhin sagtest, mit der Ernährung in den Krankenhäusern und so. Totaler Wahnsinn. Was mich jetzt vielleicht nochmal als letztes Thema interessieren würde, ist, ob du irgendeine konkrete Empfehlung hast jetzt für jetzt aktuell. Wir befinden uns ja jetzt gerade, sind ja ganz plötzlich, zumindest hier in Hamburg, in den Herbst geschmissen worden, was ja mir als Vata-Person mäßig gut gefällt. Das heißt, diesen Übergang, da gibt's ja immer wieder auch eine ganze Menge zu sagen. Wie siehst du das mit Detox-Phasen oder was würdest du jetzt empfehlen für diejenigen, die das jetzt hören? Was können die jetzt tun? Wo können sie darauf achten, laut Volker Mehl, um irgendwie vernünftig in den Herbst zu kommen und einen guten Winter zu haben?
Ja, also ich bin mit dem ganzen Detox so ein bisschen zurückhaltend, weil dann immer so unbewusst der Eindruck entsteht, die halbe Menschheit wäre vergiftet. Also jeder, der eine funktionierende Leber und zwei gute Nieren hat, hat schon mal ein perfektes oder ein sehr gutes Reinigungssystem. Also es ist jetzt nicht so, dass man massenhaft vergiftet da durch die Welt läuft und da teure Detox-Pulver-Kuren machen muss.
Smoothies trinken.
Also das ist die beste Form, um dann den Stoffwechsel zu stressen.
Genau, ja.
Also jetzt.
Ja, sag doch dazu nochmal kurz was, weil es gibt bestimmt viele, die auf dem Smoothie-Trip sind, die zuhören, die das vielleicht interessiert, was Ayurveda sagt.
Ja, also aus nüchtern betrachtet, aus Ayurveda-Seite, ist es mit Smoothies eben nicht ganz so unproblematisch, weil faktisch ist es nicht gekaut, nicht gekocht und das Volumen ist zu groß.
Mhm.
So.
Ja.
Und natürlich ist dann das Argument, ja, es ist aber durch einen Häcksler gejagt. Also wenn ich einen Baumstamm habe und jag den durch einen Häcksler, ist es ja immer noch ein Baumstamm, es sieht halt nur anders aus.
Mhm.
Und das wird nicht gekaut, das ist ein Hauptthema.
Ja.
Die Einspeichelung findet nicht statt, weil die Amylase aus dem Speichel ist ja eine Vorstufe der Magensäure.
Mhm.
Dann ist halt auch das Volumen zu groß. Also
man trinkt ja nicht nur zwei Hände voll.
Würdest du das, was du da in den Mixer haust, anständig kauen, wärst du nach dem Apfel satt. Weil keiner, meistens machen die Smoothie-Dinger ja auch, das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, die Smoothie-Aktion, das ist ja ganz oft so ein Mädelsthema, von wegen Figur.
Mhm.
Und die haben ja sowieso einen schwächeren Stoffwechsel.
Ja.
Ja, und bezogen aufs Verdauungsfeuer kannst du ja nichts Anstrengenderes machen wie ungekautes, ungekochtes
ja.
Grünzeug. Da fehlen dir einfach vier Mägen dazu.
Ne? Ja,
und
genau, keine Kuh.
Also vorausgesetzt, ja. Die Natur wäre logisch, denkt sich ja die Natur was dabei, wenn sie Kuh fünf Mägen gibt oder den Langschwanzaffen auf Sansibar vier Magenabteile, die den ganzen Tag Zeit haben zum Verdauen. Und wenn man in diesen Foren mal unterwegs ist oder viele kommen ja da dann auch zu mir mit Verdauungsproblemen.
Ja.
Und wenn man dann zum Beispiel zur Empfehlung liest, Mädels bleibt tapfer, der Preschreiz geht vorbei.
Oh Gott.
Da fragt man sich natürlich auch schon mal so ein bisschen, ist das denn so wirklich gesund? Also das ist ein Thema. Würdest du dann Apfel oder die Birne kurz ein bisschen anrösten, nimmst ein bisschen Ghee, ein bisschen Zimt, ist es eben viel, viel heilsamer.
Ja.
Die Idee ist natürlich, dass du sagst, du haust alles in den Blender, schmeißt ein bisschen Chiasamen mit rein, nach 10 Sekunden ist es fertig, du hast über den Tag verteilt alles, was du brauchst. Aber dummerweise funktioniert der Körper halt nicht so. Ja, wir haben Zähne zum Kauen, Speichel zum Einspeicheln, der Magen, der nur ein gewisses Volumen zur Verfügung hat. Und wenn du dann deinen Körper eben nicht unterstützt, weil es nicht gekocht ist, nicht gewürzt ist, oft schwere, kalte Fette.
Ja.
Die Mädels hauen da gerne nochmal Kokosfett rein, was da sowieso wahnsinnig schwer ist. Von der Verdaubarkeit muss man sich nicht wundern, dass gerade dann im Herbst jetzt ist es kalt.
Ja.
Also was kalt ist und nicht gekocht, kostet natürlich doppelt viel Strom. Deshalb frieren ja viele, weil der Körper muss die Energie ja abziehen.
Ja.
Und da wäre die ganz klassische Empfehlung, dass was man sich da in den Mixer haut, einfach zu separieren und vielleicht kurz warm zu machen. Und dann ist auch ganz wichtig der Selbstversuch. So bin ich ja auch zum Ayurveda gekommen. Nur weil der Mehl jetzt erzählt, Smoothies sind ein bisschen stressig für den Darm, muss ich das nicht machen. Ich kann es einfach ausprobieren und sagen, okay, ich nehme mal meinen grünen Smoothie und nehme dann einen Apfel und eine Birne, dünste die an mit ein bisschen Ghee oder noch Kokosöl für die Veganer. Nimm ein bisschen Ingwer und Zimt rein, mach mir dann ein paar Flocken drauf und einen Schuss Wasser oder Mandelmilch, was auch immer. Und probier es dann mal und esse es dann. Und
guck mal, wie es mir dann geht im Verhältnis.
Oder ich mache mir abends eine warme Kürbissuppe oder Karottensuppe mit bisschen Zimt und Ingwer und leg mich ins Bett. Oder trinke ein Glas grünen Smoothie und leg mich dann ins Bett. Und so einfach gucken, wie reagiert der Körper. Wenn ich mich hinlege und es geht mir hervorragend, ist es völlig okay. Wenn man aber da liegt und es rumpelt und es scheppert und es kracht und ich habe Blähungen, Aufstoßen, was bei 90% eigentlich der Fall ist, wäre es ein Anlass, vielleicht mal drüber nachzudenken, was umzustellen.
Der greift halt auch dieses Prinzip, dass der Körper nicht das bekommt, was du oben reinwirfst, sondern eben nur das, was er verstoffwechselt. Da kann das noch so sehr unter dem Mikroskop wertvolle Nährstoffe enthalten, wenn der Körper das nicht absorbiert.
Das ist ja genau das Thema. Deshalb funktioniert ja auch Ayurveda nüchtern betrachtet. Und hat es ja vorhin schon gesagt, mit warm war ich schon süß und Smoothie ist halt kalt, bitter und ungekocht.
Ja.
Und wir sagen ja, du bist, was du isst. Beim Ayurveda würde es ja besser heißen, du bist, was du verstoffwechseln
kannst. Genau, ja.
Und das ist natürlich für ein kleines Verdauungsfeuer wahnsinnig heftig, wenn du so große Holzklötze draufschmeißt in Form zum Beispiel von einem Smoothie. Und deshalb ist es eine Empfehlung, ist das vielleicht mal umzustellen und auch nüchtern betrachtet mit diesem ganzen Vitamin. Also nicht jedes Vitamin geht flöten, wenn es eine Pfanne sieht. Du hast immer noch genug drin und auch mit dem Superfood. Ich habe jetzt auch eben über das Buch viel gelernt vom Matthias auch, weil die Studienlage, wäre das so einfach, müsste man zum Beispiel allen Depressiven nur Serotonin geben und die Probleme wären gelöst.
Stimmt.
Mit dem Superfood ist die Studienlage ja so nüchternerweise, die forschen jetzt zum Beispiel am Apfel. Allein der Apfel hat 5000 Inhaltsstoffe.
Totaler Wahnsinn,
Und man kann natürlich irgendein Superfood draußen unter ein Mikroskop legen und findet irgendwelche Inhaltsstoffe. So. Das Problem ist nur, kein Mensch weiß, was bleibt davon übrig nach dem ganzen Stoffwechsel.
Ja, genau.
Deshalb müsstest du eigentlich jeden Menschen obduzieren und jeden Zentimeter vom Darm auseinandernehmen und schauen,
guck, was der absorbiert.
Was bleibt übrig. Ja. Und das ist eben genau das Argument aus dem Ayurveda, wo man sagen kann, okay, ohne dass man das damals wusste, was du sagen kannst, ist aber, dass ein warmes, gekochtes Essen mit Zimt, Kurkuma, Kardamom und Ingwer dein Magen entspannt. Ja. Das spürt man.
Das spürt man sofort.
Dieses Superfood weiß kein Mensch, wie es wirkt. Faktisch, es wird dir so verkauft.
Mhm.
Aber die Studienlage ist relativ schwierig.
Ja,
damit.
Genau. Ja, und letztendlich ist ja das, was Ayurveda auch sagt, dass jeder Apfel, jede Möhre, jeder Kürbis ist ein Superfood, wenn man das so in diesem Kontext sehen wollen würde, weil alles halt super das enthält, was dein Körper halt an Nährstoffen schon braucht. Da braucht man halt nur in den Garten zu schauen.
Ja, das ist, aber Marketing lässt sich natürlich irgend so ein Superfood-Kram besser verkaufen wie Kartoffeln. Weil Kartoffel ist halt uncool.
Total unsexy.
Gräbst du so einen Urwald-Superkram aus und stellst ein paar lustige Typen auf eine Messe und strickst ein lustiges Marketing drumrum, wird's halt gehypt. Keiner käme auf die Idee, einen riesen Marketing-Trara um Kartoffeln zu machen. Aber Kartoffel hat seit Jahrhunderten Menschen über kalte Winter gebracht. Ja. Da muss ich Chia noch lang hinstrecken dafür.
Ja, ich habe mich sofort in dein Buchtitel Back to the Wurzel verliebt. Also dieses Buch muss ich sofort kaufen, alleine schon wegen des Titels, finde ich sensationell. Aber ich will dich nicht, wir sind nicht schon hier eine Stunde dabei. Du hattest gesagt, du musst auf jeden Fall noch weiter. Ich will dich nicht unnötig hier.
Ich kann ja nochmal merken.
Ja, genau. Ich würde sagen, ich finde es super spannend. Ich finde es total toll. Ich würde es total gerne an anderen Stellen vertiefen. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die wir, glaube ich, noch besprechen könnten. Mir bringt es wahnsinnig Spaß. Sag doch nochmal vielleicht abschließend einmal, wenn du nur eine Botschaft in der Welt hinterlassen könntest. Nur eine einzige.
Mhm.
Was ist das, was du den Menschen mitgeben wollen würdest?
Das ist jetzt relativ vermessen. Es hat schon so wahnsinnig viel schlaue Leute gegeben, die wahnsinnig schlaue Messages. Also ob der Mail den Leuten noch was geben kann, was sie vorher noch nicht gehört haben.
Ist ja manchmal noch gar nicht mal das. Vielleicht ist es die Wortwahl oder deine einfach nur, weil es von dir kommt.
Also so ein Satz, der mir letztens eingefallen ist, also auch gerade, wenn man so mit Leuten arbeitet und gerade mit dem also generell fürs Leben. Was ich schön finde, ist, wäre so der Satz, dass das aus, es ist gar nicht immer so wichtig, dass man immer alles weiß und kann. Ja. Ich finde es einfach viel wichtiger, dass man zumindest immer alles besucht und ausprobiert.
Ja, so. Schön. Ja, total gut.
Also das ist so ein Satz, der mir jetzt so auch gekommen ist, weil jetzt auch sich jemand beworben hat für eine Ausbildung, der es jetzt nicht so gut ging, und dann ich sag meinen Leuten dann auch immer, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr es euch auch wünschen und kommunizieren.
Ja.
Also es gibt ja so diese unsägliche Angewohnheit, dass man Kindern schon sagt, wenn so eine Sternschnuppe sehen, bloß nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. Völliger Quatsch. Also wenn ich was will, muss ich es äußern.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist so ein Thema, wenn man was will, dass man immer den Mut hat, das zu äußern. Und dann eben einfach versuchen. Man kann nicht alles wissen. Das ist auch Quatsch. Aber dass man es versucht und eher ein Verständnis entwickelt, das ist, glaube ich, das
ja, schön.
So mein Lebensmantra.
Ja, total schön. Voll gut. Und dann würde ich gerne noch wissen, erstens, wenn man jetzt einsteigen will, mit welchem Buch soll man denn jetzt einsteigen? Man denkt so, wow, voll inspiriert, finde ich total toll. Ich brauche unbedingt ein Buch, aber es sind ja so viele, mit welchem fange ich denn an?
Also das ist jetzt so in der Nachbetrachtung. Also der ganz kleines Einsteigerbuch ist da das Ayurveda ABC.
Das ist jetzt ganz neu, ne?
Mhm. Genau, das sind noch ein paar Seiten. Das ist mal wirklich so die absoluten Basisvokabeln erklärt mit ein paar Rezepten. Und mir, also es ist nicht mein bestverkauftes, aber was mir am nächsten ist, ist eigentlich hier Back to the Woods.
Ja.
Habe ich zusammen mit einer Demeter-Bäuerin geschrieben, weil das wirklich vorher noch ansetzt. Also nicht, wenn es auf dem Teller liegt, sondern so, wo kommen Lebensmittel her, was macht gute Erde aus? Super. Das ist das wäre dann auch ein schönes toll. Buch.
Super. Gibt es irgendeinen Menschen oder irgendein Buch oder irgendetwas, was dich so inspiriert hat, wo du sagst, ja, da habe ich das gelesen oder mit dem Menschen muss man unbedingt sprechen oder da muss man mal einen Vortrag von hören oder so?
Puh. Also ich habe jetzt wahnsinnig viel gelernt über das Buch mit Matthias Lemke.
Ja, das Buch müssen wir wahrscheinlich alle einfach besorgen, wenn es nächste Woche rauskommt.
Ja, das war so ein, was mich inspiriert hat.
Ja, total toll.
Dann, es gibt, ich weiß jetzt noch nicht mehr den Vornamen, Häusel heißt der Kollege, der ist Hirnforscher aus München und der befasst sich eigentlich mit Neuromarketing. Also wie kauft jemand?
Ah, spannend.
Und von dem hatte ich mal einen Vortrag gehört und der hatte, ohne dass er es wusste, 1,5 Stunden einen Vortrag über Ayurveda gehabt. Weil toll. Da ging es darum, dass
Häusel. Sagt,
Häusel lässt sich aber rausfinden.
Ja,
das sitzt in München. Weil es darum ging, also ich bin ja auch großer Fan seiner Idee, das hat mich da einfach fasziniert, wo er sagt, naja, das, was wir uns als Vernunft vorstellen, gibt es nicht. Es gibt nur verschiedene Formen von Emotionen, weil jede Entscheidung ist emotional geprägt. Und er sagt, naja, die Hirnforschung hat jetzt festgestellt, es gibt 3 emotionale Grundtypen.
Ja, okay, sehr spannend.
Und dann
Walter Peter Kaffer, da haben wir sie wieder.
Genau, und das war der Balance-Typ, der Dominanz-Typ und der Stimulanz-Typ. Ja. Und deshalb hat er 1,5 Stunden, was, ohne dass er es wusste, über Ayurveda erzählt. Und gerade wenn du dich mit Ernährung beschäftigst, wird es jeden oder das Leben generell bestätigt es nur, aber das, was da draußen passiert, hat null mit dem zu tun, was sich die Griechen, Philosophen oder Ratio vorstellen.
Yeah.
Weil mit Vernunft, klassischer Vernunft, hat die Welt da draußen gar nichts zu tun. Der Ernährungssektor schon mal gar nicht. Und das ist ein spannendes Thema. Und er lebt jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt gerade von Osho.
Yeah.
Ja, gibt es Mut. Das Buch heißt einfach nur Mut.
Mut, M-U-T oder M-O-O-D?
Nee, Mut, wie der Mut.
Im Deutschen.
Wie mutig sein,
ja.
der deutsche Mut. Also ich fand die Thesen schon immer spannend, weil ich auch Fan bin von direkten Ansagen.
Und
da kann ich schon nachvollziehen, zum einen, dass er sehr verehrt wurde, aber dass er auch ziemlich angefeindet wurde.
Ja.
Weil wenn man ein Problem hat mit seinem Ego, wird schon mal spannend, wenn er dann so Sätze raushaut, wie, naja, Erfolg ist nur für den Versager bestimmt. Das sind schon kernige Thesen, aber unterm Strich kann man das einfach nur bejahen, weil mit nur schön geredet, wird halt auch nichts. Du kommst im Leben immer mal an den Punkt, wo du sagst, so, jetzt erfordert es auch die Tat und raus. Und deshalb ist das auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann.
Ja, super. Das werden wir alles in den Shownotes verlinken. Und was mich jetzt natürlich noch einmal interessiert, wo findet man dich? Also wenn die jetzt alle, also abgesehen von natürlich in jeder Bücherei, kann man deine Bücher finden, das ist total klar. Die Back to the Wurzel werden wir verlinken, aber wo, also volkermehl.de, da findet man dich auf jeden Fall. Du hast gesagt, ihr macht eine neue Website, soziale Medien, Ausbildung. Sag nochmal, wie man sich mit dir connecten kann und wo man dich findet.
Ja, also natürlich die Homepage, volkermehl.de, da steht so alles drauf, was es so Neues gibt. Mhm. Wenn der Personal Trainer jetzt rauskommt, wird es auch über die Homepage eine Community geben, dass man sich ein bisschen connecten kann, weil das ist eben das Thema, es muss halt immer vom Kopf in die Füße. So. Yeah. Und ein Buch kaufen ist schon mal ein Ansatz, aber es ist ja immer leichter, wenn du noch ein paar Gleichgesinnte auch hast und das werden wir auf der Plattform dann zusammenführen. Und dann gibt es natürlich auch klar ein paar analoge Termine. Ne? Yeah. Und das Thema Kochen funktioniert natürlich über die Sinne immer noch am besten. Also heißt, hier Hamburg ist so ein Spot. Mhm.
Finde ich ja total praktisch.
Ja, wo es auch mit beim Team immer auch Kochkurse und Workshops und Seminare. Dann auch einfach Vorträge, gerade rund um den Personal Trainer. Also es wird dann auch in Hamburg so Community-Treffen geben.
Ja, schön.
Einfach, wer in der Community drin ist oder das Buch hat oder sich dafür interessiert, da werden wir in Hamburg in verschiedenen Spots so Treffen machen. Wird sich ja hier auch anbieten.
Ja, total. Unbedingt. Da müssen wir uns voll connecten. Ich habe ja auch eine ganze Community, die hätten da bestimmt auch total.
Dass man das einfach da so zusammenbringt.
Vielleicht nicht hier in der Umkleide, sondern eher.
Ja gut, hier kannst du ein bisschen eng werden. Wenn je nachdem, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ja, das ist ja auch so ein Leute zusammenzubringen. Ja, also das ist so die Mischung aus analog und digital und in Kassel. In der Homebase sind wir jetzt gerade dran, wird es demnächst, wenn es gut läuft, wenn uns das Bauamt keine Steine in den Weg legt, auch einen eigenen Laden geben.
Den vierten?
Ja, in Wuppertal, das ist ja alles erledigt. Das war ja so im Rahmen der Tabula Rasa.
Okay.
War ja auch so eine Phase, ich sag, zack, alles auf Null. Es gibt jetzt in Wuppertal nur noch einen kleinen Deli, den meine ehemalige Köchin übernommen hat. Aber wir sind jetzt gerade dran, sofern es funktioniert, in Kassel eine ehemalige Gärtnerei, also mit einem Glashaus zu einem Laden umzubauen. Klar, die Produkte gibt es natürlich auch. Also die
Volkermehl-Produkte.
Es gibt 12 Gewürze, 4 Öle und 3 Tees zum Thema, die es in den Basic-Bio-Läden gibt, hier in Hamburg, in Engelhardt Reformhäusern auch.
Ja, cool.
Da gibt es da noch was für die Heimanwendung und so. Also das ist so die Mischung aus analog, digital und
super, Produkten. Auf allen Ebenen, total schön. Volker, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht, von dir zu hören. Und glaube ich, richtig, richtig viel drin für unsere Zuhörer, die jetzt hier echt, glaube ich, richtig viel von dir mitnehmen konnten aus allen möglichen Ebenen. Ich finde es total schön, dass wir auch total viel eingehen konnten auf Bereiche, die außerhalb von Kochen liegen, weil das ist einfach total toll, finde ich, das auch mit in die Welt zu bringen, dass Ayurveda noch so wahnsinnig viel mehr zu bieten hat. Finde ich total großartig. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen Dank für den Beitrag, den du in der Welt leistest mit Ayurveda. Und ich hoffe, wir werden das mal wiederholen und noch vertiefen in anderen
Bereichen. Ja, gerne. Also ich bin ja regelmäßig in Hamburg. Ja, auf jeden Fall danke für die Einladung und dann demnächst vielleicht mehr.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Gerne.
Ich hoffe, dieses Interview war für dich so inspirierend wie für mich auch. Ich bin echt maximal begeistert von Volker. Wir haben uns sensationell verstanden und werden auf jeden Fall weitere Podcast-Folgen zusammen produzieren und vielleicht auch das eine oder andere Event mal zusammen machen, weil es einfach total gut passt, die angewandte und entspannte Art von Volker Mehl zu meinem Vata-Aktionismus und der Online-Arbeit ist einfach eine sensationelle Kombination. Du findest in den Shownotes den Link zu Volkers Website, der neuen Website, wo das die Community auch stattfinden wird. Du findest auch den Link zum neuen Buch da, wie versprochen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus diesem tollen Interview. Wenn dir das gefallen hat und wenn dir an sich unsere Arbeit gefällt, dann hinterlass uns total gerne einen Kommentar in der Bewertung auf iTunes. 5 Sterne würden wir uns riesig drüber freuen, aber auch immer Kommentaren auf der Website oder in den Social Media Kanälen. ich gebe mein Bestes, um auf Instagram in den Insta-Stories zu lernen, wie das ganze System funktioniert und dich mitzunehmen in meinen Alltag. Ich habe nämlich wahnsinnig viel Spaß daran, mit dir Inhalte zu teilen. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns connecten in der Ayurveda Life Design Facebook-Gruppe, eine super, super schöne Community, wo wahnsinnig viele Menschen gemeinsam mit mir zusammen diesen Weg beschreiten, Ayurveda und persönliche Weiterentwicklung zu integrieren, zu hinterfragen und rauszufinden, wie das für uns individuell passiert. Da bin ich jede Woche einmal live mit Inspirationsnuggets, in der Regel montags früh um 8.30 Uhr, kleinen Übungen, eventuell Meditation und einem total schönen gemeinsamen Wochenstart. Ansonsten findest du uns natürlich auf Facebook unter ichgoldlifedesign und Instagram @ichgoldlifedesign und auf ichgold.de. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach auf jeden Fall den kostenlosen Stoffwechselkurs, eine Woche Inspiration und kleine Videos in dein E-Mail-Inbox von mir. Findest du auch in den Shownotes und wie schon angesprochen zwischendrin, melde dich an zu unserem nächsten kostenlosen Webinar, 26.10. 19.30 Uhr. Denn da geht's rund. Und was total wichtig ist für dich nicht zu vergessen ist, die Welt braucht dich. Und das Geschenk, das du bist. Also nutze deinen Kern, deine Kraft, dein Ich-Gold. Es ist so viel einfacher, als du denkst. Also es lohnt sich immer. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Deine Dana.